Ja, guten Morgen. Wir sind mitten im Gottesdienst und ich begrüße zur Predigt die Zuhörer aus Trema und aus dem Internet. Ganz herzlich willkommen. Gott segne euch, euch allen einen gesegneten Sonntag und offene Ohren für das Wort, was jetzt verkündet wird. Wir haben am letzten Sonntag damit begonnen, uns die Menora anzuschauen. Ich schiebe sie mal ein bisschen rüber. Die Conny wird den Text lesen und ich werde demonstrieren, was die Menora zu diesem Thema aussagt. Ich möchte nicht alles wiederholen, aber zwei, drei Sachen vom letzten Sonntag muss ich wiederholen, damit wir einen Einstieg kriegen. Das Volk Israel ist ausgerottet worden. 70 ist der Tempel zerstört und das Volk ist vertrieben worden. Und es ist ein Baumstumpf übrig geblieben. Der ist da unten. Und wenn ihr das euch vorstellt, das ist das Volk Israel. Und wenn ich gesagt habe, die Menora, die steht in Jerusalem vor der Knesset und in der Knesset, so ist das richtig, aber hauptsächlich steht sie natürlich in den Synagogen, denn da gehört sie auch hin. Und warum sie da steht, das werden wir jetzt hören. Conny liest uns den Text aus, wo?
Jesaja 11, 1 und 2.
Ja.
Was von Davids Königshaus noch übrig bleibt, gleicht einem abgehauenen Baumstumpf. Doch er wird zu neuem Leben erwachen. Ein junger Trieb sprießt aus seinen Wurzeln hervor. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen.
Das ist der Geist des Herrn, der hier auf diesen Zweig ruht, der aus dem Baumstumpf hervorgegangen ist, nämlich Jesus. Das ist das Licht für Jesus. Und wenn wir jetzt die nächsten Paare uns anschauen jeweils, dann gehören die zwar zusammen und sie sehen gleich aus. Aber ich sage euch dazu etwas, was ich erweitern möchte zum letzten Sonntag. Es ist doch etwas anders und wir müssen es deshalb unterscheiden. Unterscheidung ist das Thema unserer heutigen Predigt. Conny, der erste Zweig.
Der Geist der Weisheit und der Einsicht.
Wenn ich Weisheit bekomme, dann sehe ich das auch ein. Das heißt, wenn ich die Weisheit nicht habe, würde dieses Licht nicht brennen. Das heißt, hier ist etwas gleich und trotzdem geht es von hier aus, indem es hier rüberfließt. Und das Zweite?
Das Nächste ist der Geist des Rates und der Kraft.
Geist des Rates und der Kraft. Der Rat gibt uns die Kraft, die notwendig ist, um unsere Dinge, unseren Dienst zu tun. Und die Kraft bekommen wir natürlich aus der Weisheit und aus dem Rat. Und der Dritte?
Der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn.
Ja, wenn ich Erkenntnis habe, dann kann ich auch hier, die Furcht des Herrn heißt es oft, das müssen wir richtig interpretieren, das ist die Ehrfurcht, die wir vor Gott haben. Wenn wir hier die Weisheit haben, kommt hier die Ehrfurcht und die Erkenntnis. Das spielt dann wieder alles zusammen und dann haben wir die Einheit da. Deshalb ist die Menora so wichtig, das ist alles drin. Das ist die ganze Bibel drin, wenn ihr wollt. Die könnt ihr überall unterbringen, weil wir diese Begriffe, Jesus natürlich als Ersten, ich bin das Wort, deshalb ist er auch in der Mitte, alles andere werden wir immer wieder finden. So, jetzt werden wir diese Paare, wir werden uns heute über Paare unterhalten. Diese Paare sind wichtig. Diese Paare, die ich euch hier erklärt habe, bauen aufeinander auf oder sind trotzdem aber miteinander verbunden. Man muss sie aber trotzdem unterscheiden. Das eine geht nicht ohne das andere. Das ist der wichtige Punkt. Und wir haben am letzten Sonntag über die Krisis gesprochen, nämlich Dinge zu beurteilen. Und das Hauptwort dazu auf Griechisch heißt Diakrisis. Das ist etwas auseinander zu dividieren und dann auch das zu verstehen, was man auseinander dividiert hat, wiederum durch Weisheit und Erkenntnis. Kommt immer wieder zusammen und dazu liest die Conny euch noch einmal den Leitvers aus dem 1. Korinther 12 vor, und zwar 1 und Vers 10.
Ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst.
Das ist es. Deshalb machen wir diese Predigt heute über das Thema. Das ist ein ganz wichtiger Vers.
Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht.
Das ist die Unterscheidung. Vom Geist Gottes gewirkt oder nicht. Oder nicht ist was? Wo kommt das her? Vom Teufel. Also entweder haben wir etwas von Gott bekommen oder vom Teufel. Das ist die Unterscheidung, die wir in unserem ganzen Leben immer wieder treffen müssen, auch in kleinen Dingen des Alltags. Und das, was wir dringend brauchen, ist ein festes Glaubenshaus. Das heißt, unser Fundament muss fest sein. Und Jesus hat in einem Gleichnis das ja auch gesagt, wenn das Haus auf Sand gebaut wird, wir haben gerade die Katastrophe jetzt im Rheinland gesehen, dann schwimmt das Haus weg. Da haben wir wirklich diesen Sand auch gehabt, diesen Schwemmsand, wo sie drauf gebaut haben. Das Haus ist wirklich mit weggeschwemmt. Dieses Video habe ich gesehen, das ist furchtbar. Einerseits für den Konstruktoren lobt, das Haus ist wirklich stehen geblieben. Das ist den Hang runtergerutscht und ist unten heil angekommen. Jedes andere Haus würde zusammenbrechen. So, und das ist für uns so wichtig, dass wir im Glauben, unser Glaubenshaus auf einen Felsen stellen. Und Fels ist Jesus und seine Lehre.
Amen.
Danke. Das erste Begriffspaar, über das wir am letzten Sonntag gesprochen haben, ist Wahrheit. Und die Wahrheit nicht solo, sondern die Wahrheit in Verbindung mit Liebe. Auch wird dies Paar. Es gibt positive Paare und auch negative Paare. Da kommen wir noch drauf. Wenn du die Wahrheit alleine hast, dann kannst du damit rechthaberisch auftreten oder haarspalterisch. Habe ich dir doch schon immer gesagt, das ist die Wahrheit, das musst du doch endlich begreifen. Oder belehrend oder sogar verletzend. Ich kann mit der Wahrheit verletzen, wenn ich sie falsch vortrage. Philipper 1, Vers 10 sagt uns dann werdet wir in allem ein sicheres Urteil haben, wenn wir mit der Liebe unterwegs sind. Denn das bringt uns dazu, ein sicheres Urteil zu haben. So, das war der erste Teil, nur die kurze Wiederholung. Ein weiteres Begriffspaar der Unterscheidung ist Wahrheit und Gerechtigkeit. Auch ein großes Thema. Hören wir mal, was die Bibel dazu sagt. Hier komm, ich liest uns Römer 1, Vers 18. Hast du die Liste noch mit dem Folge?
Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen.
Die Wahrheit wird niedergehalten. Die Wahrheit soll nicht ans Tageslicht kommen. Und das ist etwas, was die Welt auch nur machen kann. Bei Gott ist die Wahrheit immer im Vordergrund. Und das ist so wichtig, dass wir mit dieser Wahrheit und Gerechtigkeit zusammenleben. Wahrheit und Lüge passt nicht zusammen. Und Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit auch nicht. Es sind Paare, aber die müssen wir wieder trennen. Und wenn wir da die Wahrheit mit der Gerechtigkeit verbinden, dann lesen wir etwas im 2. Thessalonicher 2, und zwar die Verse 9 bis 12.
Hinter dem Auftreten des Gesetzlosen steht der Satan mit seiner Kraft, was sich in allen möglichen machtvollen Taten zeigen wird, in Wundern und außergewöhnlichen Geschehnissen, allesamt Ausgeburten der Lüge, in Unrecht und Irreführungen aller Art. Damit wird es dem Gesetzlosen gelingen, die zu verführen, die ihrem Verderben entgegengehen. Sie gehen verloren, weil sie die Wahrheit, die sie hätte retten können, nicht geliebt haben. Deshalb schickt Gott ihnen einen Geist der Verblendung, der sie dazu bringt, der Lüge Glauben zu schenken. So kommt es dann, dass im Gericht Gottes alle verurteilt werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern am Unrecht gefallen fanden.
Elemente der Verführung ist Ungerechtigkeit und Lüge, haben wir gehört. Aber interessanterweise werden wir auch etwas raushören, dass Gott diesen Menschen nicht hilft, sondern sie gar noch verblendet und in ihrer Unwissenheit und in ihrem Unvermögen alleine lässt. Die brauchen jemanden, der zu ihnen kommt. Dafür sind wir eigentlich da. Das steht jetzt gar nicht auf meinem Programm. Aber das muss sein, dass wir solche Menschen ansprechen und dass die plötzlich erkennen, hoppla, ich bin auf dem falschen Weg. Und der Weg aus diesem Schlamassel, wo ist der Weg heraus, um diese Menschen wieder herauszuführen? Da sind wir wieder bei dem Vorbegriff Wahrheit und Liebe. Sie einfach zur Wahrheit zu bringen und dass wir sie von dieser Spur der Verführung und der Irritation von dem falschen Weg zurückbringen. Und wo die Liebe zur Wahrheit fehlt, schickt Gott die Macht zur Verführung, heißt es da. Also Gott verführt sie, die kommt durch Gott immer weiter rein. Und ich muss euch einfach nächstes Mal mal mein Schaubild, was ich im Kopf habe, aber ich muss mal so ein Flipchart haben, dass ich euch das vorführe, dass ihr das mal begreift. Ich habe das in einer Traum heute oder wo war's, habe ich das mal gebracht. Die haben fassungslos da gesessen, haben mich gefragt, worüber redet der? Und ich habe ihnen das demonstriert, dass wirklich die Menschen, die eben noch Jesus nicht kennen, im Alten Testament weiterleben, dass sie noch Gottes Zorn erfahren. Und wir laufen parallel dazu, unten drunter, so dann oben drüber würde ich fast sagen. Und wir sind errettet und sind im Gnadenbund, im neuen Bund, im besseren Bund. Aber das Alte ist immer noch so, dass Gott da straft und hier heißt es, dass er sie verführt. Um der Wahrheit nachgehen zu können, ist ein Umfeld der Gerechtigkeit wichtig. Du kannst unter lauter Ungerechten nicht mit Wahrheit kommen. Da stehst du alleine da. Und diese Unrechtsstrukturen verhindern auch die Suche nach der Wahrheit. Du wirst blockiert. Du wirst ja gar nicht auf die Idee kommen, ich muss jetzt die Wahrheit suchen. Und der Bezug von Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit, der kommt in 1. Korinther 13, Vers 6 zum Ausdruck. Da heißt es, die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Das ist wieder von den Menschen auf der anderen Seite, die Gott schon kennen, die ja die Liebe kennen. Kommen wir auch noch zu, wer sie uns schickt. Die wissen, dass mit Wahrheit und Liebe Gerechtigkeit alles zur Verfügung steht. Die Liebe zur Wahrheit ist Schutz vor Lüge und Verführung. Schwierig, ja? Aber es ist so. Dazu haben wir einen Text, den wir auch letzten Sonntag gelesen haben, den Kolosser 2, Vers 8. Und da werdet ihr die Erläuterung dazu bekommen.
Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus.
Wir sind auf theologischen Vergleichswegen hier. Und wenn wir das, was Paulus da sagt, das hebt er sozusagen hervor, was die Welt eben bringt, das sind Ideologien, Philosophien, Verschwörungstheorien, der leere Trug, schreibt er dort. Überleg mal, das hat er vor 2000 Jahren geschrieben. Das ist heute der Fall. Leerer Trug, das ist etwas, wo Wahrheit und Gerechtigkeit fehlt. Und das müssen wir entlarven, das müssen wir erkennen, damit wir darauf nicht reinfallen. Die Fragen dahingehend hat uns gerade in dieser Corona-Pandemie diese Kriterien aufs Schärfste gestellt. Zwei Punkte. Was stimmt und was ist nur Fake? Ist ein riesiges Thema dieser Tage. Zur Liebe, zur Wahrheit gehört die Bereitschaft, sich auf den Weg zu machen und die Wahrheit zu entdecken. Die Menschen, die an vorderster Front stehen, zu befragen und Informationen zu sammeln. Ich habe mich mit Leuten unterhalten. Und ich habe mit der Apothekerin in Bernau, wo wir freundlicherweise unsere Tests bekommen, jetzt schon hunderte und sehr viel Geld gespart haben, wir kriegen das da umsonst, möchte ich sehr lobenswert hervorheben, habe ich auch diskutiert. Und wenn wir dann sehen, dass gerade daraus die Stimmen, die diese Pandemie grundsätzlich verneint haben und die gesagt haben, wo ist der überhaupt her und das ist doch alles nur Fake, die sind stiller geworden, weil in letzter Zeit wirklich die Todeszahlen gestiegen sind und die schweren Krankheitsverläufe aufgetreten sind und ich sage euch was, sogar in den eigenen Reihen dieser Kritiker. Und dann werden sie nämlich ganz schnell still, weil sie merken, hoppla, das geht ja doch. Und ich habe solche Leute getroffen, wo plötzlich die Eltern oder die Kinder krank werden. Und dann stehen sie da und sagen, hups, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Und das ist etwas, wo wir die Wahrheit erkennen müssen. Und die zweite Frage ist die Frage nach der Gerechtigkeit. Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Und den Vers Römer 1,18 haben wir vorne schon gelesen. Sind die Maßnahmen, die die Regierung getroffen hat, adäquat? Ist das genug? Weisen die Staaten totalitäre Tendenzen auf? Da kommt das hinein. Und wenn wir das mit in die Waagschale werfen, dann kommen wir automatisch in dieses Regime der 30er und 40er Jahre rein. Jetzt kommt die Ina. Redet in der Gemeinde nicht über Politik. Und jetzt sage ich euch was, warum schreibt Paulus dann gerade diesen Text, den Conny jetzt liest.
Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Wer hingegen tut, was gut ist, braucht von denen, die regieren, nicht zu befürchten. Fürchten muss sie nur der, der Böses tut. Du möchtest doch leben, ohne dich vor der Regierung fürchten zu müssen? Dann tu, was gut ist, und du wirst sogar noch Anerkennung von ihr bekommen. Denn die Regierung ist Gottes Dienerin, und du sollst durch sie Gutes empfangen. Wenn du jedoch Böses tust, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Schließlich ist sie nicht umsonst Trägerin der richterlichen Gewalt. Auch darin ist sie Gottes Dienerin. Indem sie dem Schuldigen zur Verantwortung zieht, vollstreckt sie an ihm das Urteil des göttlichen Zorns. Es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen und das nicht nur aus Angst vor der Strafe, sondern auch, weil das Gewissen es fordert.
Interessant. Gerade jetzt, Richtung Ina, da sind wir mitten in der Politik. Und du sagst immer in der Gemeinde, sag ich immer, reden wir nicht über Politik, jetzt sind wir mittendrin, das wollte ich nur noch mal erfreuen. Es ist doch so, dass wir uns fragen müssen, wo ist der Römer 13 wichtig und wo kommt es zu einem anderen Kapitel 13 in der Offenbarung? In der Apokalypse. Das lasse ich euch heute nicht hören. Es geht um zwei Tiere, die da auftreten werden. Und was die treiben, ist grausam. Das Tier kommt aus dem Meer und das Tier kommt aus der Erde. Und am Ende heißt es, keiner kann kaufen und verkaufen, wenn er nicht die Zahl 666 auf der Stirn hat. Und soll ich euch was sagen? Da bin ich nicht dabei.
Ich auch nicht. Mhm.
Ihr auch nicht, wenn ihr auf Kurs bleibt. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt, wenn wir unser Leben Jesus übergeben haben, sind wir vorher schon davon gegangen. Nicht den Tod, sondern entrückt. Es gibt drei Menschen, die sind entrückt worden. Wer hier noch? Bei Mose weiß man es nicht genau. Und Elia, der ist vor den Augen der Menschen in den Himmel gefahren. Und die Entrückung wird mit uns, wenn es die Zeit ist, die wir nicht wissen sollen. Es steht, Spekulationen sind darüber gemacht worden, ohne Ende. Könnt ihr euch vorstellen, das ist ja das Thema. Gell? Aber da sollen wir unterscheiden, dass das Wort da ist und wir da. Und wir sollen da nicht graben. Wir werden alle zusammen entrücken. Und stellt euch mal vor, du hast dein Leben Jesus nicht übergeben, der sitzt dann hier alleine. Und wir sind alle weg. Stellt euch mal vor, es ist ein Flugzeug unterwegs und beide Piloten sind Christen. Ich hoffe immer, dass einer kein Christ ist, der das Flugzeug weiterfliegen kann. An der Kasse bei der Bank ist plötzlich keiner mehr da.
Umgekehrt. Dass sie Christen sind, oder weiterfliegen.
Nee, die sind doch dann weg. Die sind doch entrückt. Ja, es muss ein gottloser Ansteuer sitzen, sonst kann das Flugzeug nicht landen. An der Kasse, das wird eine Endzeitpredigt sein, aber die ist sowas von schwer. Pass auf, zur Bibel möchte ich euch was sagen. Du fängst an, ich habe da die Erfahrung. Ich habe 40 Jahre keine Bibel gelesen, weil ich sie nicht verstanden habe. Dann habe ich Jesus mein Leben gegeben. Dann habe ich die Bibel verstanden mit ganz einfachen Bausteinen. Ich habe gesagt, Halleluja, wie schön und einfach ist das. Und dann tauchst du tiefer ein und sagst, oh ja. Und wenn du dann unten angekommen bist, bin ich noch lange nicht, dann hast du neue Erkenntnisse bekommen und weißt, wohin es geht. Und soll ich euch was sagen, wovor das uns bewahrt? Vor Angst. Ich brauche keine Angst zu haben. Was Besseres als bei Gott zu sein, kann mir nicht passieren. Amen. Amen. So, wir sind also jetzt bei dem Unterschied. Vorher muss ich noch etwas sagen. Der damals, Karl Barth, der hat eben geschrieben, Komme ich gleich dazu. Ich muss erst noch was anderes davor schieben. Wir haben den Römer 13, wo wir uns der Regierung unterwerfen sollen. Und wir haben die Apokalypse, wo eine Regierung da ist, der ich mich niemals unterwerfen werde. Denn gerade da heißt es ja, wir sollen uns niederwerfen und das Tier anbeten. Aber was passiert dann mit uns? Da sind wir nicht mehr da. Da sind wir dann schon als Märtyrer gestorben. Aber dadurch, dass wir nicht dabei sind, hat Gott auch den Menschen noch eine Chance gegeben, sich zu Christus hin zu bekennen, aber die werden kein leichtes Leben auf der Erde haben. Wenn wir jetzt auf Paulus schauen, in Römer 13, dann fragen wir, wie hat er das gemeint? Wie hat er diesen 13, Vers 1 gemeint, indem er schreibt, jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Er war unter Zeiten von Nero im Gefängnis in Rom. Nicht in Rom. Apostelgeschichte 28 sagt er, er ist später nach Rom gekommen. Und er ist wieder freigelassen worden. Also hat er einen anderen Nero erlebt, als der, der später kam. Und wenn wir überlegen, der Nero ist mit 17 auf den Thron gekommen, seine Mutter hat ihn raufgehoben, weil die ein Ziel nur hatte, mein Sohn soll Kaiser werden. Und was hat Nero gemacht? Er hat die eigene Mutter getötet und noch seine ganze Verwandtschaft dazu. Es war ein grausamer Despot und er hat die schlimmste Christenverfolgung betrieben, die es jemals gegeben hat. Und da hat Paulus sicherlich seine Meinung geändert, denn unter diesem Kaiser ist er auch hingerichtet worden. Und da ist die Frage bei uns, wo müssen wir erkennen, was ist Römer 13 und was ist Apokryphen? Wir haben heute auf der Apokryphen, Offenbarung, Apokalypse, Entschuldigung, Apokalypse. Wo auf der Welt gibt es heute apokalyptische Regierungen? Die gibt es, jede Menge. Ne? Wir müssen das unterscheiden und müssen genau wissen, dass wir bei dem einen voll dabei sind und bei dem anderen sind wir dagegen. Wenn der Rechtsstaat zum Unrechtsstaat wird, dann ist Widerstand von Christen geboten. Und ich danke Gott, dass wir in Europa, Europa, Polen und Ungarn, okay? Muss man auch mal hinschauen. Wir sind in der Politik. Dann merken wir auch, dass da was aus dem Ruder läuft. Und wenn wir als bekennende Christen ist es geboten, eben dagegen vorzugehen. Und wenn Barth, der ja in der Zeit gelebt hat, der fragt, wieso der Staat durch Gottes Anordnungen eingesetzte Schützer des Rechts von Römer 13 zu diesen in dem Drachen und zu den Tieren ermächtigten Regierungen positiv blicken lässt, die mitgeheult haben wie im Dritten Reich unter Hitler. Wir haben hier den Cäsarkult und die Heiligen, die Gott lästern und die die ganze Welt erobern, das sind die, die dem Tier dann dienen. Und wenn wir heute mal hinschauen, ich kann in Deutschland keinen totalitären Staat erkennen. Und trotz außergewöhnlicher Maßnahmen in Krisenzeiten, die auch gefordert sind, findet in unserem Land ein lebhafter demokratischer Prozess statt. Gesetze werden verhandelt und Maßnahmen mögen in unseren Augen manchmal maßvoll oder weniger maßvoll sein. Die Regierungen mögen Fehler machen, doch ich kann momentan keine totalitäre, die Kirche verfolgenden Unrechtsstaat ausmachen. Da können wir alle eins sein und das ist die Unterscheidung, die wir machen müssen. Aber man sieht, wie schnell es sich in den 30er Jahren verändert hat und verändert kann. Und das war auch etwas, wo der eigentliche Charakter gar nicht so zum Ausdruck gekommen ist. In der Trübsalzeit wird ja der Antichrist auftreten und der wird in der ersten Hälfte als liebevoll verständlicher Regierungschef auftreten und alles gut machen. Und dann wird er sich wandeln. Und das ist genau das, sein Charakter ist schon da. Hitler hat auch tolle Sachen gemacht in den 30er Jahren.
Die meisten profitieren heute noch.
Ja, eben, so ist es. Aber sie waren natürlich mit einem Blick auf die zweite Hälfte seines Lebens gerichtet. Und das ist etwas, wo wir aufpassen müssen, wo wir wirklich hinschauen müssen. Wir müssen die Dinge wachsam im Auge behalten. Und das ist auch eine Frage der Unterscheidung. Die Liebe zur Wahrheit und die Garantie von Gerechtigkeit ist letztlich die Freiheit zu unterscheiden. Und dadurch sind wir in der Lage, diese Unterscheidung, was wir gehört haben, zu einer Ausgewogenheit in uns auch zu bringen. Das ist wichtig. Wir sollen unsere Beurteilung fair treffen. Nicht parteiisch, einseitig. Wir sollen wirklich fair mit den Dingen umgehen, die wir um uns haben. Und hier gibt es etwas, was wir eigentlich aus theologischer Sicht, was nicht relevant ist, was wir nicht beurteilen können. Da gibt es diese sogenannten nicht unterscheidungsfähigen Dinge, das sind die Mitteldinge, die es auch gibt, wo es sich auch nicht lohnt, darüber zu diskutieren. Und die sollen wir auch nicht weiter vorantreiben. Das sind die Adiaphora, das sind die Mitteldinge. Hier stehen zwei Diskussionen zur Frage, wie zum Beispiel die Impfung. Wir sind hochaktuell dabei. Die Impfung ist etwas, wo ich als Erstgeimpfter, sage ich mal, oder als Geimpfter mich nicht hinstelle und sage, du musst auch geimpft werden. Ich überlasse es jedem Einzelnen und akzeptiere seine Meinung. Und ich kann den anderen, obwohl er nicht geimpft ist, trotzdem lieben. Ich kann ihn mit einbeziehen. Und ich brauche ihn nicht dazu zu verdammen, dass er jetzt bei mir nicht mehr reinkommt und zu sagen, kommst du, solange du nicht geimpft bist, nicht mehr rein, sondern ich kann ihn nur empfehlen, aber die Entscheidung muss er selbst treffen. Aber das sind eben Dinge, die auch unter diese Mitteldinge fallen. Und vielleicht wächst dann die Liebe gerade bei dieser Person, wenn ich diese Position einnehme, und er wird dann sagen, hoi, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich denke, der zieht mir eins über den Scheitel. Verstehst du, dass die Leute manchmal auch erwarten, dass du vielleicht eine Entscheidung triffst, die sie gar nicht erwarten, die du aber vielleicht treffen könntest. Paulus schreibt dazu im 1. Thessalonicher 4, Vers 9, über die Liebe unter Brüdern und Schwestern brauche ich euch nicht zu schreiben, ihr seid doch selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Das hatte ich vorhin schon im Auge, als ich sagte, das kriegen wir später. Wir sind von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und damit müssen wir eben diese Dinge auch, die weltlich auf uns zukommen, eben wo unterschiedliche Auffassungen auf uns zukommen, als ein Übungsfeld sehen. Und das passt besser als die Politik dazu. Und das ist etwas, wo wir aber auch diese Diskussion nicht zum Exzess kommen lassen, sondern dass wir einfach in Liebe mit dem anderen da sein können und auch den Standpunkt dessen zu akzeptieren. Kann man sich natürlich bei der AfD wieder fragen, will ich dahin? Das ist auch wieder eine Entscheidung, aber sie ist demokratisch gewählt. Was wollen wir? Ne? Wir können politische Präferenzen haben, unterschiedliche Meinungen haben und uns trotzdem lieben und dieselbe Gemeinde besuchen. Ganz wichtig. Da, ich habe am letzten Sonntag über Gemeindespaltung gesprochen. Da kommen, wenn wir da in der Wahrheit die Liebe außen vor lassen, kommt es zu Gemeindespaltung. Und das ist ganz schlimm. Noch etwas zu Regierungen. Wir haben Könige in, ach schade, ich wollte euch ein Schaubild mitbringen, das habt ihr alle schon mal von mir bekommen, liefere ich euch nächsten Sonntag nach, wo die Könige abgebildet sind im Alten Testament. Und die Gott gehorsam waren, haben alle eine weiße Robe an, sie sind wie so Kegel dargestellt, und die Gott gedient haben, die haben ein schwarzes an. Und da gibt es einige, die haben links ein weißes und rechts ein schwarzes. Salomo zum Beispiel, der ist von Gott abgefallen. Und wenn wir jetzt hier die Bücher in dem Buch der Könige, 1. und 2. Könige und in den 1. und 2. Chronikbüchern, die sich teilweise ja decken in den Dingen, da lesen wir über Könige, die zum Beispiel in der Aussage, er wandelte in den Wegen Davids. Oder er tat eben das nicht. Das sind manchmal Dinge, und wenn ich das genau lese, dann sind wenige, die auf Gottes Wegen wandelten. Die meisten haben also sich von Gott abgewandt als Könige. Und die waren auch eben in der Regierung. Aber es gibt Schattierungen von Stärken und Schwächen gerade unter diesen Königen. Und die beiden Bücher legen das dar. Und diese Beurteilungen sind uns schon gegeben, damit wir das differenzieren können, was da passiert ist, warum der das gemacht hat. Und dann vielleicht ihn auch verstehen. Nicht tolerieren, aber verstehen. Und das können wir für uns heute, die Differenzierung auch für uns mitnehmen. Die Beurteilung von Personen sollten wir sowieso vorsichtig vornehmen. Ich habe das früher auch gemacht, wenn jemand kam, habe ich gesagt, der nicht. Da bin ich heute weit davon entfernt. Ich lasse die Leute erstmal kommen und manchmal habe ich mich wirklich getäuscht. Da steckt etwas ganz anderes dahinter. Und wenn wir das beste Beispiel ist dafür der Martin Luther. Martin Luther hat die Bibel übersetzt. Der müsste sie aus dem FF kennen, weil er sie übersetzt hat. Und was hat er gemacht? Er hat destruktive Schriften über Juden verbreitet. Er war der größte Judenhasser seiner Zeit. Das hat einfach nicht zusammengepasst. Aber denkt mal daran, Römer 13, Offenbarung 13. Da ist auch etwas in ihm passiert. Und das ist in einer Person vereint gewesen. Und wenn wir jetzt das Urteil darüber nicht sprechen, ich will jetzt über Luther kein Urteil sprechen, das Urteil wird Christus selbst sprechen. Und das ist die Frage, irgendwann wird jeder Mensch, ob gut oder böse, ob Buddhist, Islamist oder Atheist, vor Gott stehen. Jeder. Und er wird, Gott bewahre, dass ich durchhalte. Ihr seid alle dazu, wenn ich mal irgendwie einen Schritt mache, vom Glauben abzufallen, dürft ihr mir ganz kräftig in den Hintern treten. Das sage ich mal in aller Ehrlichkeit. Und ich würde jeden anderen auch dringend empfehlen, wenn ich merke, dass da Tendenzen sind, die ihn von Gott fernhalten, dass ich mit ihm in Liebe reden würde und ihm die Wahrheit bringen würde. Aber Gott wird, wenn wir als Christen, als wiedergeborene Christen vor ihm stehen, vor Jesus stehen, wird er sagen, du, pass mal auf, das war nun überhaupt nicht das. Und dann hat er jedes unnütz gesprochene Wort, wird er uns vorhalten. Oh, ja. Aber ja. Gell? Aber es ist eine Verhandlung und die meisten Leute haben vor der Verhandlung, vor der Gerichtsverhandlung Angst. Wisst ihr warum? Weil sie auf Strafe hoffen. Aber du bist Christ und Jesus sagt, komm, meine Welt steht dir offen. Komm auf die linke Seite zu mir an meinen Thron. Und die aber Jesus nicht angenommen haben, die katholische Kirche sagt dazu Fegefeuer, das gibt es nicht. Das ist der Feuersee, sie werden in die ewige Verdammnis fallen. Und dafür möchte ich jeden bewahren, dafür möchte ich mein restliches Leben einsetzen, dass ich die Menschen klar mache, nicht mit dieser Angst des Feuersees, sondern mit der Liebe, dass sie doch auf Erden die Gnade Gottes spüren können. Wir haben so schönes Lied auf dem Herweg gehört, die Gnade Gottes steht über allem. Und das ist doch etwas, die Gnade Gottes, uns kann nichts Besseres passieren. Kannst du bitte den 2. Korinther 5, Vers 10 lesen, Conny?
Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird, und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse.
Ja, das ist es. Hier ist die Unterscheidung wieder im Vordergrund. Und besonders auffallend sind Menschen, die Fähigkeit geschenkt wurde, diese Dinge zu differenzieren und von verschiedenen Gesichtspunkten her zu beleuchten. Wenn Paulus die Überlegungen angestellt hat zur Unterscheidung, dann haben wir einerseits die Gabe der Unterscheidung zu den vielen Gaben, die wir aus dem Korintherbrief gelesen haben. Einige haben wir genannt. Und andererseits, es ist eine alltägliche Entscheidung und Überlegung, die uns auf Gottes Hilfe anweist. Wir müssen Gottes Hilfe bei den Unterscheidungen mit einbeziehen. Er hilft uns ja. Wenn du ihn fragst, ist das richtig oder falsch, dann wird er dir schon eine Antwort geben. Und du merkst es in deinem Innern. Wenn du zum Beispiel, wir reden in der Welt vom Bauchgefühl, du hast den Eindruck, da stimmt was nicht, habe ich letzten Sonntag gesagt. Die Leute können es nicht begründen, dass etwas nicht stimmt, sondern sie sagen, irgendwas ist da faul. Und das wird sich dann später auch herausstellen, dass wir das wirklich da dann die Wahrheit zutage kommt. Und wir sollen eben, wie wir schon gehört haben, wir sollen ja auch abwarten, ob die Wahrheit nicht später doch noch irgendwo zutage tritt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Unterscheidungskriterien haben. Wir benötigen den Blick auf die Wahrheit und die Liebe gleichzeitig, in Wahrheit und Liebe. Und unser Lebenshaus, haben wir schon gesagt, sollte auch, das ist ja auch zum anderen Punkt, auf die Bibel gegründet sein. Es ist das Fundament und das ist das Gotteshaus. Und das Fundament der Bibel ist die Auseinandersetzung damit, die theologische Auseinandersetzung ist ganz wichtig. Das ist der zentrale Glaubensinhalt, den wir auch verteidigen müssen. Dazu müssen wir stehen. Wir müssen wirklich zu diesem Thema Wahrheit und Liebe und Gerechtigkeit stehen. Die Wahrheit und die Gerechtigkeit, der Einsatz von freier Meinungsäußerung und Rechtsstaatlichkeit ist wichtig. Wo wir totalitäre, antichristliche Mächte am Werk sehen, gilt es aufmerksam und wachsam zu sein. Schauen wir mal wieder nach Polen und Ungarn, wo etwas im Gang ist, wo die EU reagieren muss. Es ist im Augenblick so, aber wir werden hellwach, wenn wir merken, dass die demokratischen Werte wieder eingeschränkt werden. Gleichzeitig benötigen wir gewisse kritische Distanz, um Verschwörungstheorien auf den Leim zu gehen. Dass wir wirklich abwarten erstmal, wo kommt die Wahrheit ans Licht? Und ich sage euch eins, wenn Gott uns dabei hilft, dann haben wir die Wahrheit dann auch erkannt und dann sind wir wiederum auf dem guten Weg. Wir benötigen ein weites Herz, um die Meinung des anderen auch anzuerkennen und nicht um jeden Preis abzulehnen. Manchmal passt es uns nicht. Aber manchmal muss man sich dann auch hinterfragen, liegt es an mir oder liegt es an dem anderen? Jesus hat eine Zeit verheißen, die dringend Ermutigung braucht. Und das ist die Endzeit, die finden wir in Lukas 21, Vers 28. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, das sind die Endzeitthemen. Und wenn wir mal uns umschauen, was haben wir denn alles? Wir haben Feuer, Erdbeben, wir haben Überschwemmungen. In einem Maße, wie wir es eigentlich noch nie gekannt haben, heißt es immer. Immer wenn ich höre und sagen, Leute, ich bin jetzt 78 Jahre alt, habe ich einen Mann gehört, aber sowas hat es hier noch nie gegeben. Es wird immer mehr, aber ich sage euch was, es ist noch nicht alles. Und dann schreibt Jesus nämlich davon, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so können wir das eigentlich sehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil die Erlösung nahe ist. Und die Erlösung ist die Entrückung. Spannend. Ich liebe Veränderung, Herausforderung. Und auf die Entrückung bin ich sehr gespannt. Ich werde sie immer erleben. Entweder bin ich dann schon unter der Erde und die Gräber öffnen sich. Das heißt ja auch, wenn Jesus wiederkommt, öffnen sich die Gräber und die Gerechten stehen auf. So, dann stehe ich plötzlich wieder hier, obwohl ich schon tot war. Und die anderen kommen mit mir und wir werden gemeinsam in den Himmel aufgehoben. Ein fantastisches Bild. Was sagt die Welt dazu? So ein Quatsch. Und wo steht's? In der Bibel. Es ist wahr. Und wir müssen über den Endzeitgedanken müssen wir uns noch beschäftigen. Die Unterscheidung beschäftigen mich schon eine ganze Zeit. Und ich habe in dem letzten prophetischen Bulletin aus Winterthur, aus der Schweiz, von der Gemeinde dort, habe ich eine ganze Broschüre bekommen, wo es nur um Unterscheidung geht. Und der Thomas Benziger, der hat auch darüber geschrieben und am Ende seines Artikels hat Thomas Benziger ein Gebet verfasst, das möchte ich euch jetzt bitte vorlesen. Herr Jesus Christus, du mahnst deine Jünger zur Wachsamkeit. Wir bitten dich, schenke uns in diesen bewegten Zeiten die Fähigkeit zur Unterscheidung. Gib uns mehr von der Gabe der Unterscheidung und hilf uns im Alltag, unsere Gedanken und Empfindungen zu ordnen. Wir bitten dich um die nötige Diakrisis, die Unterscheidung in allem. Stelle uns Freunde zur Seite, mit denen wir Fragen bewegen und gemeinsam ringen können. bewahre und befreie uns von aller Angst und lass uns in allem unsere Häupter erheben und unseren Blick auf dich richten. Amen. Amen.